Sie hören die Ursonate von Kurt Schwitters aus dem Jahr 1932. Auf wie viele Arten kann ich sprechen?
Ziemlich viel verschiedene. Also so das Hauptsächliche ist sicher mal, welche Resonanzen ich in meinen Stimmklang hineinfiltere.
Sagt die Logopädin Gerlinde Tichy, die in einer Praxis in Wien-Brigittenau tätig ist. Sie ist auf die Gesangs- und Schauspielstimme spezialisiert und lehrt an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Wenn ich zum Beispiel mal die Körperfrequenzen versuche rauszufiltern, dann wirke ich schon mal ganz anders. Jetzt sind die Kopffrequenzen sehr dominant vorhanden und die Körperfrequenzen habe ich ziemlich rausgenommen. Das würde dann eher so eine zarte Person vielleicht ausmachen. Wenn ich jetzt besonders meine Körperfrequenzen verstärke, wirke ich ganz anders auf mein Gegenüber.
Die Stimme verändert sich nicht nur gewollt, sondern auch unbewusst. Der Stimmklang ist stark von der Psyche beeinflusst. Bei stimmlich Ungeschulten lässt sich der Gemütszustand anhand des Stimmklanges ablesen. Eine Studie der Yale University aus dem Jahr 2017, bei der Probanden verschiedene Gespräche nur anhören, nur beobachten oder beides durften, zeigt sogar, dass Emotionen am Stimmklang besser erkennbar sind als an der Mimik. Gerlinde Tichy mit einer Erfahrung aus ihrer Praxis.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.
Wenn jemand hierher kommt in Stimmtherapie, wenn zum Beispiel eine Lehrerin mit einer solchen leisen Stimme unterspannt, Brustbein eingesunken und dann kommt vielleicht auch so die Geschichte, dass ja, es ist so anstrengend in der Schule und ich muss alle Supplierstunden immer machen und alle Kollegen laden alles auf mich ab.
Stimmtraining hilft dabei, den eigenen Gemütszustand zu verdecken, aber nicht nur. Das Verhältnis zwischen Stimme und Psyche ist wechselseitig. Der Klang der eigenen Stimme beeinflusst die Persönlichkeit sowohl positiv als auch negativ.
Ich denke, viele Leute haben das schon erfahren. Sie haben einfach nur einen Infekt, einen Hals-Nasen-Ohren-Infekt. Der Hals ist entzündet, die Stimme ist schlecht, man kann nicht so viel reden. Und das macht auch gleich ein bisschen traurig, weil sie sich nicht so ausdrücken können, weil sie sich nicht so zeigen können. Oder Sänger, Sängerinnen. Wenn die gerade nicht so Zugriff auf ihre Stimme haben, das wirkt sich psychisch deutlich aus.
Die eigene Stimme beeinflusst auch alle, die ihr zuhören. So wundert es nicht, dass viele Spitzenpolitiker stimmlich geschult sind, um ihre Interessen überzeugend zu vermitteln. Auch in der Radio- und Fernsehwerbung kommen professionelle Sprecherinnen und Sprecher zum Einsatz, die den Produkten ein bestimmtes Image verleihen sollen. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz des besonders tiefen, knarrenden Stimmregisters, dem sogenannten Vocal Fry. Sagt Logopädin Gerlinde Tichy.
Wenn ich meinen Stimmsitz jetzt eher so im Hals hinten verschwinden lasse, wenn ich so diesen Vocal Fry mache, wirke ich zum Beispiel gleich viel cooler. Das ist eine richtige Modeerscheinung. Die ist erst so in den letzten 10, 15 Jahren aus Amerika zu uns gekommen. Dort hat es den Ursprung genommen und wird eben gern eingesetzt, wenn man etwas als cool präsentieren will.
Die Sängerin Britney Spears eignete sich den Vocal Fry schon zu Beginn ihrer Karriere, Ende der 1990er an und machte ihn zu ihrem Markenzeichen. Generell sind Frauenstimmen im Laufe der Zeit tiefer geworden. Aber warum?
Das, glaube ich, ist auch der Zeit des Feminismus geschuldet, um eine andere Souveränität auszustrahlen. Das war natürlich total kontraproduktiv.
So die Phonetikerin und Sprechwissenschaftlerin Steffi Hofer. Um in der Präsentation frei sprechen zu können, ist es wichtig, sich dem Publikum zu öffnen. Dafür ist Entspannung nötig, im Kopf, in der Augenpartie und natürlich in der Stimme selbst. Diese muss deswegen in einer entspannten Tonlage eingesetzt werden.
Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, hat seine eigene Sprechstimmlage. Wir nennen das die Indifferenzlage. Das ist die Stimmlage mit dem geringsten Kraftaufwand. Wenn ich dort nicht bin, bin ich nicht in meinen Ressourcen und kann mich auch von da nicht ausbreiten. Und das ist wichtig. Und da kann ich nicht eine Modeform mir annehmen und meine Stimme willentlich irgendwohin drücken.
Ebenso wichtig ist es, das Gegenüber und das Publikum bewusst wahrzunehmen. Sprechende und Zuhörende beeinflussen sich gegenseitig so stark, dass sich Merkmale der Stimme gegenseitig übertragen.
Bei mir ist es so, wenn ich mit meinen Studierenden Shakespeare arbeite, können wir genau darauf warten, wann ich diesen Rhythmus von Shakespeare in meinem Alltag wiederfinde. Also diese Faszination und Begeisterung löst unbewusst ein Mitschwingen aus. Dem können wir uns gar nicht entziehen. Und das ist allerdings nichts Willentliches.
Sigh no more, lady, sigh no more. None will deceive us ever, one foot in sea.
Ursache hierfür sind die Spiegelneuronen, Gehirnzellen, die auf Aktivitäten und Emotionen anderer Menschen reagieren. Dabei werden die gleichen Gehirnareale aktiviert wie beim Gegenüber, das beobachtet wird. Die Spiegelneuronen greifen dabei auf Erinnerungen zurück. Daher funktioniert dieses Phänomen nur bei Tätigkeiten, die wir bereits erlernt haben.
Es gibt ein klassisches Bild, wenn Sie in einem öffentlichen Vortrag sind und vorne ist ein Sprecher, eine Sprecherin, die, sagen wir, keine unbedingt freie Stimme hat und keine sehr direkte Sprache, sondern es ist alles sehr verlagert und sehr stark festgehalten. Dann können Sie nach einer Viertelstunde mal in Ihren Reihen sich so umschauen und einige werden anfangen, über Ihren Hals zu streichen, unbewusst.
Wer sich selbst schon mal aufgenommen hat, kennt das. Die eigene vertraute Stimme klingt ungewohnt, fast schon fremd. Grund dafür ist die sogenannte Knochenleitung.
Die Frequenzen übertragen sich über die knöcherne Struktur natürlich in das Innenohr. Und die haben natürlich durch den Aufbau des Kopfes auch immer andere Dämpfungen.
Sagt der Bariton Clemens Sander. Er unterrichtet an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und hat an der Dresdner Musikhochschule eine Vertretungsprofessur inne. Hier ist er mit einer Interpretation von Gustav Mahlers Liedern eines fahrenden Gesellen zu hören.
Ich habe ein Leben besser, ein Messer in meiner Brust.
Im Gesang wird zwischen zwei Stimmlagen unterschieden, der tieferen Bruststimme und der höheren Kopfstimme, auch als Falsett bezeichnet. Chris Martin, Sänger der britischen Band Coldplay, wechselt oft zwischen diesen beiden Registern.
Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do. Yeah, they were all.
Im klassischen Gesang bezeichnen wir das Brustregister als Vollschwingung. Das heißt, die Stimmbänder sind zur Gänze geschlossen, wenn sie schwingen. Und beim Kopfregister schwingt nur ein Teil, der vordere Teil. Und hinten gibt es eine leichte Öffnung.
Darüber hinaus sind bei Brust- und Kopfstimme die Muskeln, die die Tonhöhe steuern, unterschiedlich. Dazwischen gibt es einen Übergangsbereich, der im professionellen Gesangsunterricht besondere Aufmerksamkeit bekommt.
Und diese Balance zu finden im Mittelregister, also vom Übergang vom Brustregister ins Kopfregister, das ist eben die Herausforderung. Das gilt es zu trainieren, dass man möglichst schlank ins Kopfregister kommt, damit man dann wirklich im Kopfregister weiter singen kann.
Während Frauen über ein kurzes Brustregister verfügen und überwiegend in der Kopfstimme singen, erklingt die männliche Stimme im klassischen Gesang überwiegend in der Bruststimme, bei Countertenören im Falsett. In Pop und Musical hat sich der männliche Stimmumfang dem weiblichen hingegen angenähert.
Die Männer singen in sehr hohen Brustregister und für die Frauen, die singen auch alle im Brustregister, das heißt alle in der gleichen Oktave eigentlich. Da geht es darum, bei den Frauen natürlich, dass man das Brustregister möglichst weit hinauf ziehen kann. Und danach muss man dann irgendwie auch ins gemischte Register kommen und dann später ab den E2 spätestens dann auch wirklich in die Kopfstimme zu gehen. Weil sonst kann man wirklich die Stimme schädigen.
In Another Way to Die etwa, Titellied des James Bond Films Ein Quantum Trost, singen Rockmusiker Jack White und R&B-Sängerin Alicia Keys unisono oder wiederholen die vorherige Phrase des anderen in derselben Tonlage. Zum Gesang gehört es aber nicht nur, die Technik zu beherrschen, sondern auch den Inhalt des Gesungenen zu transportieren. Um die Emotionen einer Rolle wiedergeben zu können, beschäftigt sich Sänger Clemens Sander intensiv mit deren Texten, um die Hintergründe dieser Emotionen zu verstehen. Die Auseinandersetzung mit den Rollen wird so stark vertieft, dass sie Spuren hinterlässt.
Insofern hat das für mich schon Auswirkungen gehabt auf meine Persönlichkeit. Natürlich, weil ich viel hinterfragt habe, viel ausprobiert habe oder wie kann man Emotionen vereinfacht darstellen oder wie kann ich aus diesen Emotionen, wenn ich eine Rolle singe, wie kann ich dann nach dem Theater oder nach der Vorstellung sofort wieder aussteigen aus dieser Emotion, damit man nicht in der Rolle bleibt. Weil das ist ja auch wichtig, dass man, sobald man von der Bühne ist, ja wieder ein normaler Mensch sein muss oder kann oder soll. Ja. Und insofern hat das für mich psychologisch schon Auswirkungen gehabt, ja.
Italienisch ist die dominierende Opernsprache. Das liegt nicht an der Sprache selbst. Schließlich hat sich auch in anderen Sprachräumen eine Operntradition entwickelt. Italien hat als Ursprungsland der Oper das Genre nachhaltig geprägt. Nichtsdestotrotz ist die italienische Sprache aufgrund ihrer weichen Konsonanten, die gut mit den Vokalen verschmelzen, im klassischen Gesang vorteilhaft. So ist es auch kein Zufall, dass sich der bel canto genannte Gesangsstil der Oper aus der italienischen Sprache entwickelt hat.
Deutsch ist es so, dass Deutsch natürlich sehr wichtig ist im Liedgesang zum Beispiel, ja, wo wir ständig bemüht sind, den schönen Klang und den Legato zu finden, auch in der deutschen Sprache, was natürlich herausfordernd ist, weil natürlich Deutsch sehr harte Konsonanten hat. Aber nichtsdestotrotz ist es die deutsche Sprache auch nur eine Übungssache, um da wirklich schönes Legato erzeugen zu können. Ich finde, man kann in jeder Sprache singen. Manche fließen natürlich leichter, aber es ist eine Übungssache, wie man mit der Sprache umgeht.
Bleibt die abschließende Frage: Wenn wir sprechen können, warum singen wir dann überhaupt? Die Antwort der Logopädin Gerlinde Tichy lautet:
Weil Singen glücklich macht. Weil, wenn wir singen, Endorphine ausgeschüttet werden, Glückshormone ausgeschüttet werden und Singen glücklich macht. Ich sage immer so gern, Singen ist Psychophysiotherapie, weil es meiner Psyche so gut tut und weil ich im Körper so viel machen muss und zwar richtig machen muss, dass es auch gleich ein bisschen, also das würden PhysiotherapeutInnen jetzt so wahrscheinlich nicht unterschreiben, aber Singen braucht viel Körpereinsatz. Das heißt, es hält mich auch körperlich fit. Also es ist gut für den Körper und für die Seele.
Warum?